SWR 2 Leben.
Puerto Palomas liegt im Schatten einer 15 Meter hohen Mauer aus rostrotem Stahl. Die verschlafene Gemeinde mitten in der Wüste ist ein Grenzübergang zwischen Mexiko und den USA. Während der Pandemie wurden Abertausende von Menschen aus Mexiko, der Karibik, Mittel- und Südamerika hierhin zurückgeschoben. Keine der geflüchteten Familien, die hier stranden, hat je zuvor von Puerto Palomas gehört. Auch Baptistenpfarrer Rosario Sosa wusste vor einem Jahr nicht, dass dieser Ort existiert. Er kam, sah und gründete eine Migrantenherberge. Heute ist Pastor Sosa unterwegs zum Grenzübergang, um Abgeschobene in Empfang zu nehmen.
Enrique me habla a mí. Dice, oye, ¿sabes que hay un pueblo que se llama Palomas? Que necesitan albergue, les urge.
Jemand sagte mir, hör mal, da gibt es einen Ort, der heißt Puerto Palomas. Der braucht dringend eine Herberge. Wie groß soll der denn sein, wenn ich noch nie von ihm gehört habe? Er erzählte, dass dort viele Geflüchtete auf der Straße lebten, dass die Bevölkerung das satt habe, dass man Angst haben müsste, dass sie lynchen. Und als wir hinfuhren, geschah das in einer vom Militär begleiteten Karawane. Wann fangen wir an? Eine Woche später, sagte ich, in einer Lagerhalle mit Wellblechdach. Eine Kubanerin, ihre Tochter und ihr Enkel waren die Ersten, die in der Herberge unterkamen.
Seit Februar 2020 haben über 13.000 Menschen in Rosario Sosas Herberge Tierra de Oro, Goldland, Zuflucht gefunden. Die meisten überquerten die Grenze rund 150 Kilometer von hier, im städtischen Ballungsraum zwischen Ciudad Juárez, Mexiko, und El Paso, Texas. Doch die US Border Patrol schiebt sie einfach in die Kleinstadt mitten im Nichts ab. Denn in der Pandemie wurde das Recht auf Asyl in den USA ausgesetzt. Auf dem Weg zu den Abgeschobenen heute wird Pastor Sosa von Martin begleitet, einem Binnenflüchtling aus Zentralmexiko, der schon seit einigen Monaten in der Herberge lebt.
Fahren wir zum Grenzübergang?
Ja, die Hauptstraße runter und dann immer an der Mauer entlang. Fahr hier nach rechts in die Straße zum Rathaus, da kannst du drehen. Mach am besten den Warnblinker.
Ja, die habe ich schon angemacht.
Diese Gruppe wurde eben abgeschoben. Vor allem nachts suchen sie Unterkunft. Denn die US Border Patrol führt rund um die Uhr Festnahmen durch und schiebt die Menschen zurück. Haben sie euch schon gesagt, dass es hier eine Herberge gibt? Da könnt ihr euch duschen und ausruhen. Hört mal, ihr könnt mir vertrauen, ich bin Pastor. Warum weint ihr? Hat die Migrationspolizei euch etwas getan? Erzählt mir, was passiert ist.
Wir waren doch schon fast drüben.
Lasst den Kopf nicht hängen. Das ist nicht das Ende der Welt. Seid ihr alle Verwandte? Na komm, mein Kind.
Wir sind Cousins und Cousinen aus dem Bundesstaat Chiapas.
Lasst den Kopf nicht hängen. In der Herberge seid ihr willkommen. Nehmt alle mit, die ankommen, aber haltet euch nicht auf der Straße auf. Hier ist es recht gefährlich. Und Kopf hoch. Das ist Teil des Lebens. Seid nicht traurig.
Pastor Sosa kehrt zum Auto zurück. Weiter geht die Fahrt durch die Kleinstadt Puerto Palomas und an der Mauer entlang, einer Wand aus rostroten Stahlstreben, die die niedrigen Gebäude weithin sichtbar überragt.
Dass diese Gemeinde überhaupt am Leben ist, ist ein Wunder. Die Wirtschaft ist sehr schwach. Aber das Zusammenleben mit der Schwestergemeinde Columbus auf der anderen Seite der Grenze ist gut. Im vergangenen Dezember gab es Stromausfälle. Es gab kein Wasser und kein Benzin. Sobald sie helfen konnten, haben sie aus Columbus Tanklaster mit Wasser geschickt.
Gasolina son eléctricas. Entonces se quedaron sin agua. pero ya luego...
Fast alle Bewohner und Bewohnerinnen von Puerto Palomas sind im eine Fahrstunde entfernten Krankenhaus von Deming, New Mexico, USA, zur Welt gekommen und damit Staatsbürger des Nachbarlandes. In der US-amerikanisch-mexikanischen Grenzregion sind Familien in der Regel binational. Die Bevölkerung ist eng miteinander verbunden, doch seit ein paar Jahren trennt sie nun die Mauer.
Unter Trump haben sie sie schnell hochgezogen, in nur 2 Monaten. Da war vorher nur ein Zaun. Früher sind die Leute darüber gestiegen und zum Family Dollar einkaufen gegangen und wieder nach Hause. Nein, dieses Ding gab es da nicht. Und wer heute versucht, in die Vereinigten Staaten zu kommen, kreuzt die Grenze weiter dorthin. Da steht dann die US Border Patrol und erwartet sie schon. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Mit beiden hat sich da ehrlich gesagt nichts geändert. Aber ich mache mir nichts aus diesen Dingen, aus Politik und so. Wir kümmern uns um unsere eigene Arbeit.
Wie tief geht die Mauer in die Erde hinein?
Du bist da was am Planen, oder? Ja, es gibt viele Tunnel unter der Mauer, wenn das deine Frage ist. Sie durchziehen die gesamte Grenzlinie. Grenzschmuggel hat es immer gegeben. Nicht nur von Drogen, auch Menschenhandel. Waren aller Art werden hier in Palomas über die Grenze gebracht. Dort vorne, wo man den Hügel sieht, da ist eine verlassene Siedlung.
Die Siedlung ist verlassen?
Ach, das wusstest du nicht?
Nein, das wusste ich nicht.
Ja, hier geradeaus. Die wird noch immer für Drogen und Menschenhandel genutzt. Sie fahren mit Lastwagen dorthin. Hinter dem Hügel arbeitet dann das nächste Kartell. Uns lassen sie in Ruhe.
Pastor Sosa selbst war immer ein gläubiger Mensch. Und einer, der sich für keine Arbeit zu schade ist. Er hat als Autohändler und Boxveranstalter gearbeitet. Und ein Boxkampf war es, der ihm die Erleuchtung brachte. Evander Holyfield gegen Mike Tyson in Las Vegas. Da stand für Rosario Sosa fest, dass Gott immer siegt und er selbst das Wort Gottes predigen will. Vor 15 Jahren wird er schließlich zum Pastor geweiht. Seine Baptistengemeinde nennt er Tierra de Oro, Goldland, und so heißt nun auch die Migrantenherberge in Puerto Palomas, eine Erinnerung an Rosario Sosas Anfänge als Goldschürfer in der Sierra.
Mit dem bloßen Auge ist es unmöglich zu erkennen, welcher Stein wertvoll und welcher einfach ein Stein ist. In der Bibel heißt es im ersten Buch Petrus, ich muss dich erst zu Staub werden lassen und dann neu erschaffen. Genauso macht es der Goldgräber. Er behält nur die wertvollen Metalle, Gold, Silber und Kupfer.
Im Goldland von Puerto Palomas, der Migrantenherberge mit Wellblechdach, sieht Pastor Sosa die Seelsorge als fundamental für die Ankommenden. Denn sie sind nicht nur vor Gewalt geflohen, sondern haben sie auf der Flucht erneut erfahren. Durch die Angehörigen der Kartelle, die die Familien über die Grenze bringen, aber vorher gefangen halten und erpressen. Gewalt erfahren sie auch von der US Border Patrol, die sie in eiskalte, überfüllte Zellen sperrt und ohne Vorwarnung und die Möglichkeit, Asyl zu beantragen, nach Mexiko zurückschiebt.
Die Neuankömmlinge müssen zunächst einmal ihr Selbstbewusstsein wiedererlangen. Der spirituelle Beistand steht an erster Stelle. Wenn sie wieder nach vorne schauen, können sie essen und sich duschen. Das macht sie zu neuen Menschen. Manche sind 7, 8 Tage durch die Wüste gelaufen. Da fühlst du dich nur noch dreckig.
Und es ist nicht wahr, dass wenn du dich
Und dann ist es ganz wichtig, dass sie sich verstanden und willkommen fühlen. Die Herberge soll ihnen ein Zuhause sein. Hier sind sie in Sicherheit. Niemand wird sie belästigen oder erniedrigen. Wir versuchen sie zu empfangen, als gehörten sie zur Familie. Stimmt doch, oder, Martin?
Das stimmt.
Pastor Sosas Herberge Goldland liegt mitten im Zentrum der Wüstengemeinde, die unbefestigte, breite Straßen in langgezogene Quadrate teilt. Ein hoher Zaun mit Sichtschutz umgibt die Unterkunft. Manche Familien sind seit Wochen und Monaten hier untergebracht und hoffen auf Asyl in den USA. Doch die politische Situation an der Grenze ist komplex. Währenddessen beteiligen sich die Geflüchteten an den Aufgaben in der Herberge. Sie kochen, putzen oder haben Dienst an der stets gut abgeschlossenen Außentür.
Sagt ihr dem Mädchen, dass sie uns aufschließt, bitte. Danke, Junge. Kommt herein. Bitte, das Büro. Die Krankenstation. Hier kommen Sie mit Blasen an den Füßen an. Wir behandeln Sie. Es gab eine Krankenschwester, die uns ausgeholfen hat. Dies ist der Bereich der Jungen. Hier sind die Männer. Hier die Frauen. Geht durch, bitte. Dürfen wir hereinkommen? Danke. Hier sind die Frauen mit ihren Kindern separat untergebracht.
Der Herbergsvater ist eine Respektsperson, aber er findet für jeden seiner Schützlinge ein freundliches Wort. Die Mehrheit der Familien in der Herberge ist vor dem Terror des Drogenhandels aus ihren Herkunftsregionen geflohen. Eine Rückkehr könnte den Tod bedeuten. Viele kommen aus dem kleinen mittelamerikanischen Honduras, das sich in der letzten Dekade in einen Narkostaat verwandelt hat. Andere sind Binnenflüchtlinge aus südlicheren Bundesstaaten Mexikos, wo verfeindete Kartelle um die Vorherrschaft kämpfen. So auch Martin und seine Familie, die aus Michoacán fliehen mussten.
El estar allá y en esa situación te daña mucho mentalmente.
Das ist eine Situation, die dich psychisch und spirituell an deine Grenzen bringt. Wir konnten nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren und sind geflohen, um unsere Familie zu schützen. Meine Schwester hat einen ähnlichen Fall wie ich. Deshalb haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht.
In Mexiko mussten seit dem Jahr 2006 fast 400.000 Menschen wegen Gewalt ihre Herkunftsregionen verlassen. Da das Recht auf Asyl in den USA während der Pandemie ausgehebelt wurde, leben viele dieser Menschen heute in einer Herberge wie Tierra de Oro.
Wir sind gemeinsam los. Wir haben nicht lange gezögert. Meine Schwester ist mir am nächsten von meinen Geschwistern. Und sie wussten, dass sie meine Schwester ist. Wir entschieden, wir gehen. Es gibt kein Zurück. Wir haben uns an einem Treffpunkt verabredet, die Bustickets gekauft und sind bis hierhin gefahren.
Martin, ein sympathischer junger Mann mit Sommersprossen, ist mit seiner Freundin geflohen. In der Herberge an der Grenze haben sie geheiratet. Pastor Sosa hat die Geflüchteten getraut. Martins Schwester Sandra und ihr Mann Fernando sind hingegen mit drei Kindern geflüchtet. Als die Mafia vor 7 Jahren Fernandos Bruder erschoss, schützte es die Familie, darüber Schweigen zu bewahren. Doch nun war es ihr ältester Sohn, ein pausbäckiger 13-Jähriger, um den sie Angst haben mussten.
Das ist meine Frau. Wir haben 3 Kinder. 7, 9 und 13 Jahre sind sie alt. Wir mussten alle gemeinsam los. Es gab keinen Ausweg. In Michoacán ist es gefährlich wegen den Angehörigen des organisierten Verbrechens. Sie sagten mir, ich solle mit ihnen zusammenarbeiten, aber ich habe mich geweigert. Da haben sie mir gedroht, dass sie dann eben meinen ältesten Sohn mitnehmen. So jung nehmen sie zum Kämpfen mit, bewaffnen sie, um sie in den Tod zu schicken. Natürlich lasse ich nicht zu, dass sie ihn umbringen. Und mich auch nicht, und meine Frau und meine Kinder ebenso wenig.
Noch in derselben Nacht verließ die Familie für immer ihr Zuhause. Ohne viel Gepäck, nur mit den wichtigsten Unterlagen und ein wenig Kleidung zum Wechseln. Um 3 Uhr morgens weckten sie die Kinder. Ein Nachbar fuhr sie 1,5 Stunden in die nächste Stadt, eine Zitterpartie in der Dunkelheit. Dann nahmen sie den Bus Richtung Norden. 2 Tage Reise lagen noch vor ihnen.
Wozu warten, dass sie zurückkommen und meinen Sohn mit Gewalt mitnehmen? Dass sie vermummt ins Haus stürmen? Diese Leute bitten nicht um Einlass. Auf einmal stehen sie bewaffnet vor dir. Auf unserem Hof fand einmal ein Gefecht statt. Wir lagen alle mit unseren Kindern unter den Betten.
Sandra und Fernando, der Fischer nahe der Hafenstadt Lázaro Cárdenas war, erinnern sich an Zeiten, als es noch keine Auseinandersetzungen zwischen Kartellen in ihrem Dorf gab. Doch nun ist ihr Hof auf einmal im Kriegsgebiet.
Meine Farm trennt.
Sie liegt genau auf der Frontlinie. Wir wohnen hier und 5 Minuten entfernt steht das andere Kartell. Andauernd gibt es Gefechte, eines dauerte 4 Stunden lang. Stell dir meinen Sohn in so einer Auseinandersetzung vor. Da ist man dem Tod geweiht.
Sandra beginnt, die Wäsche der Familie zu waschen. Während die Mafia damit drohte, ihren Mann und ihren Sohn zwangs zu rekrutieren, war das Interesse, das sie an ihrem Bruder Martin hegten, noch spezifischer. Denn er hatte es von über 1000 Bewerbern auf einen von 22 Ausbildungsplätzen bei der Kriegsmarine geschafft.
Ich war Kadett der mexikanischen Marine und studierte Nautik. Ich fühlte mich glücklich, denn das war schon immer mein Traum gewesen. 8 Monate war ich schon im Heer und alle 15 Tage konnte ich meine Frau im Dorf besuchen. Niemals habe ich von meiner Ausbildung erzählt, zu meiner eigenen Sicherheit und der meiner Familie. Aber die Mafia spioniert dich aus. Ich hätte nie geahnt, mit welcher Genauigkeit und welche Auswirkungen das auf unser Leben haben könnte.
Die Situation im Dorf wurde angespannter. Martin und seine Frau sprachen über den neuen Alltag im Ort. Sie verließ kaum noch das Haus, denn auf den Straßen begann ein Spießrutenlauf.
Meine Frau wurde immer öfter belästigt, wie so viele Frauen aus dem Ort. Überall waren Geländewagen mit Bewaffneten. Sie brüllten ihnen hinterher, drohten ihnen alles Erdenkliche an. Mit Sicherheit haben sie mit einigen Frauen gemacht, was sie wollten, denn sie waren ja die oberste Autorität im Dorf.
Eines Tages dann wurde Martin entführt. Es war Samstag und er war auf Heimaturlaub.
Sie kamen zu uns nach Hause, traten die Tür ein. Ich leistete keinen Widerstand, um meine Frau nicht zu gefährden. Sie verbanden mir die Augen und brachten mich an einen unbekannten Ort. Sie wollten, dass ich sie ausbilde, ihnen all mein Wissen aus meiner militärischen Ausbildung weitergebe, um diejenigen besser bekämpfen zu können, die sich ihnen in den Weg stellten. Ich sagte ihnen, sie sollten mir Zeit geben, darüber nachzudenken. Aber im Grunde meines Herzens wusste ich längst, dass mir nur noch die Flucht blieb.
Seine Entführer machten Martin klar, dass er zu schweigen hätte. Sollte das Heer ins Dorf kommen, wäre klar, dass er es geholt hätte. Dann wäre seine gesamte Familie in Lebensgefahr.
Ich versuchte, die Situation zu analysieren. Ich sagte mir, ich kann nicht mit meiner gesamten Familie fliehen. Aber mit wem sie ein Problem hatten, das war ja ich. So verschwand ich einfach mit meiner Schwester, ihren Kindern und meiner Frau. Und hier sind wir nun. Auf der Kadettenschule habe ich nichts von all dem gesagt, was vorgefallen war. Ich habe gesagt, das wäre einfach nichts mehr für mich. Nur ich wusste die Wahrheit und wie ich mich wirklich fühlte. Ich habe einen Traum zurücklassen müssen. Einen Traum, den ich hatte, seit ich ein Kind war.
Mit seinen Eltern schreibt Martin nur Textnachrichten, die sie schnell wieder löschen, denn die Handykommunikation wird kontrolliert. Auch seine Schwester Sandra macht sich große Sorgen um die kranke Mutter.
Meine Mutter leidet unter Arthritis. Sie kann sich kaum noch bewegen. Ich habe ihr bei allem helfen müssen. Aber sie sagt, dass es ihr gut geht, dass sie jedoch auch nicht mehr schlafen kann vor Angst. Ich bin beruhigt, meine Tochter, dass du dort bist, so weit weg, sagt sie. Mir bricht es das Herz. Es tut mir unendlich weh.
Martins Familie ist in Sicherheit im Goldland von Puerto Palomas. Während er den Kindern beim unbeschwerten Fußballspiel zusieht, sinniert er über die schwierige Situation in seinem Bundesstaat, in der kein Jugendlicher sicher vor den Kartellen ist.
In manchen Teilen Michoacáns siehst du 12, 13 Jahre alte Kinder, die gerade einmal ein Gewehr halten können. Diese Kinder werden zwangsrekrutiert. Ihre Eltern haben keine Mittel zu fliehen. Bald erhalten sie dann die Nachricht, dass das Kind getötet wurde. Das Leben in Michoacán ist sehr schwierig aufgrund der dortigen Sicherheitslage. Nachts kannst du nicht rausgehen. Das sind Dinge, die die Familien und alle Menschen dort stark beeinflussen. Die Landstraßen sind gesperrt. Du kannst nicht einfach in den Nachbarort fahren, um in einem Notfall einen Arzt zu suchen. Sie bringen dich um, einfach weil dort schon das nächste Kartell ist.
Mit Corona trat in den USA das gesundheitspolitische Dekret 42 in Kraft. Demnach werden heimlich über die Grenze kommende Flüchtlinge einfach nach Mexiko zurückgeschoben. Damit soll eine Ausbreitung des Virus in den USA verhindert werden. Das von den Vereinten Nationen 1948 formulierte Menschenrecht auf Asyl muss dahinter zurückstehen. Auch die Familie aus Michoacán hatte keine Chance, Asyl zu beantragen. Trotzdem hoffen sie, sich in naher Zukunft mit den Schwestern von Martin und Sandra in Sacramento, Kalifornien, vereinen zu können. Um diese Jahreszeit werden die Temperaturen in der eisigen Wüste wieder erträglich. Bevor bald die heißen Frühlingswinde einsetzen, hofft die Familie, den Pazifik in Kalifornien zu erblicken. Auch wenn Bidens Migrationspolitik nicht danach aussieht, seine Wahlversprechen eines humaneren Umgangs mit Geflüchteten an der Grenze hat er auch nach einem Jahr im Amt kaum gegen republikanische Mehrheiten umsetzen können. Nach den Härten der Pandemie gilt schon eine Rückkehr zu Trumps Remain in Mexico-Programm als Erfolg. Demnach könnten Geflüchtete wieder Asyl in den USA beantragen, aber müssten ihr Verfahren weiterhin in mexikanischen Grenzorten wie Puerto Palomas abwarten. Eine solche Änderung im Asylrecht wird im Sommer erwartet.